ARD Sounds.
Rückblickend denke ich manchmal, oh, irgendwie scheiße. Mein 11. Lebensjahr, also das hätte ich mal mit allen Sinnen genießen sollen. Da hätte ich mal stimmungsmäßig in den 5. Gang schalten und entfesselt freidrehen sollen, weil gefühlt kommen da ja angeblich nur noch die Krisen. Also bis zum Schulabschluss huscht man noch so halbwegs durch, aber dann Quarter-Life-Crisis mit Ende 20. Wie soll ich eine Wohnung bezahlen? Wer gibt mir einen Job? Soll ich heiraten, Kinder kriegen, mir den Nabel piercen lassen, dies, das? Was ist der Sinn des Lebens und warum sind eigentlich alle nach Berlin gezogen? Das sind ja so Fragen.
Ja, und dann bist du damit durch irgendwann mit der Krise. Dann atmet man einmal so erschöpft in eine Papiertüte rein und dann schlittert man schlimmstenfalls ohne Zwischenstopp direkt in die Midlife-Crisis. Und dann fragt man sich, habe ich einen richtigen Partner? Wird irgendwann nochmal gebumst? Wie lang noch bis zum Eintreten des körperlichen Verfalls? Habe ich eigentlich alles erlebt, was ich bis hierhin hätte erleben sollen? Oder muss ich doch nochmal einen Segelflugschein machen?
Ja,
all
dann,
diese Dinge.
Ja, und dann ist man 60 und der Wunsch ist nur noch, dass dann einfach Ruhe ist. Ja. Fernsehgarten, Lebensabend, Doppelkopf und mit Freunden ein Ferienhaus irgendwo in Dänemark fahren. Ihr merkt, wir überspitzen das alles ein bisschen, aber diese Lebenskrisen mit Life, Quarterlife, die scheinen ja tatsächlich ein Ding zu sein. Die Rennradbranche, die reibt sich die Hände, Yoga-Retreats haben kaum genug Plätze, Motorradhändler, die sind einfach nur happy, wenn in der Nachbarschaft endlich mal wieder jemand 40 wird. Aber muss das denn wirklich so sein? Ist davor niemand sicher? Und falls dem so ist, wie kommen wir da erhobenen Hauptes durch? Oder was macht man mit jemandem, der das gemeinsame kleine Häuschen gerade peu à peu für seine Leidenschaft, was ich Taschenuhren sammeln oder so durchbringt? Kann ja auch sein, dass man so jemanden im engeren Umfeld hat. Das klären wir. Ich bin da ganz zuversichtlich.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Arne Radatz und Steffi Banowski findet ihr in der krisenfesten Podcast-App der ARD. Die heißt jetzt ARD Sounds.
Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte, manchmal auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir heute beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Quarter und Midlife-Crisis. Wie komme ich da gut durch?
Ich möchte kurz was Privates loswerden.
Oh.
Wir haben ja auch mal wieder was für unsere Beziehung getan. Wir waren ja gemeinsam auf der Walz, auf dem Deutschen Podcast Award.
Wir waren in der Hauptstadt.
Da haben wir die Stellung gehalten und lieb applaudiert für alle PreisträgerInnen, die nicht da waren. Das waren wir aber auch ein bisschen der Veranstaltung schuldig. Ne? Wir haben ja Häppchen gefuttert. Wir haben uns die ins Maul gedrückt.
Wir waren die Ersten am Buffet.
Stimmt.
Wir waren die Ersten am Flying-Buffet.
Ja, man muss auch sagen, dass es nichts zu trinken gab, also nicht mal ein Wasser. Und dass ich dann kurz vor Ende der Show mich dann schnell rausgestohlen habe und mich unter einen Wasserhahn gehängt habe.
Mir so, ich war kurz davor, dir anzubieten, ob ich dir den Mund spucken soll. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es nicht gemacht, aber du tatst mir so leid, weil du ab Hälfte der Veranstaltung sagst, ja, so Durst. Ich hab
aber
so Durst.
Jetzt mal im Ernst, ich hätte das Angebot mutmaßlich angenommen.
Wahrscheinlich, ne?
Ja gut, aber wir haben es gut gehen lassen auf der Nacken. Und ich finde, das können wir auch mal sagen, wir haben es ja immerhin unter die ersten 5 geschafft, oder? Mit dieser kruden Mischung aus wissenschaftlichem Beitrag, den wir hier alle 2 Wochen leisten. Und was haben wir noch? Humor eines jungen Fips ausmusten. Das haben wir auch noch anzubieten.
Ja.
Das hat uns gefreut, mal was erleben. Und was ich dir eigentlich erzählen wollte, dass die Polizei mich angehalten hat, sie mich eigentlich nicht.
Vom Fahrrad.
Vom Fahrrad. Ich bin ja aufs Fahrrad vor dem NDR-Gebäude, bin ich aufs Fahrrad gestiegen und dann, ich habe immer so
Kopfhörer drin, sagst du.
Ja, ich habe Kopfhörer drin, aber das ist eine Navigations-App und die sagt mir, wo ich hin muss. Ja,
ich weiß es doch.
Und dann hat die sowas Komisches gesagt, das konnte ich irgendwie nicht nachvollziehen. Die wollte mich in die Irre führen, diese Navigationsstimme. Und dann habe ich kurz auf mein Handy geguckt.
Ja, der Teufel soll dich holen.
Und dann hat mich von links ein Lautsprecher angebrüllt, das Handy weg. Und das war die Polizei.
Das ist so peinlich. Das ist mir so peinlich für dich.
Warte mal auf. Ach, übrigens. Da haben
Nein, hast du jetzt Post gekriegt? Oder?
Nein. Gestern hat mein Telefon geklingelt, war eine Behördennummer. Da denkt man ja irgendwie Schule, eins der Kinder hat Übelkeit oder endlich mal jemand auf dem Schulhof abgezogen, sowas. Aber nein, es war Herr Hartmann vom Landeskriminalamt.
Was?
Ob ich mal eben 5 Minuten hätte. Also wer sind die Leute, die da sagen, nee, da kann ich leider nicht, ich topf gerade den Fahnen um. Also
was wollte der?
Ja, er hat dann zu mir gesagt, ist nichts Schlimmes. Das fand ich schon mal gut. Dann hat er gesagt, es geht um ein Tötungsdelikt.
Wen hast du getötet?
Ich war mir ziemlich sicher, dass es wirklich nichts Schlimmes, dass ich niemanden getötet habe.
Also, na gut, das ist gut.
Aber mein Handy war anscheinend in irgendeiner Zelle eingeloggt, wo jemand getötet wurde.
Und was?
Ja.
Warst du wieder in der Eigen? in der alten Zelle von Milliarden-Mike zu besuchen?
Habe ich auch gedacht, wenn sie das wissen, wo sie mein Handy eingeloggt hat, wisst, kennen sie vielleicht auch mein Telefonbuch.
Das würde dich in eine ganz beschissene Situation bringen, ja, wenn die dein Telefonbuch kennen.
Es entblätterte sich dann, dass ich da mit dem Fahrrad zum anderen NDR fahre. Und die haben sich halt gewundert, warum ich das nachts mache. Und es ist ja so, dass ich manchmal Frühschicht habe. Also ich bin da rausgekommen.
Stand jetzt. Kann auch sein, dass dieser Podcast schon in der nächsten Ausgabe ein Solo-Host-Podcast ist.
Du hast ja auch vor kurzem die Polizei getroffen, deshalb habe ich gedacht,
ja, stimmt,
du hast da ein offenes Ohr.
Haben bei mir geklingelt und mir netterweise mein Portemonnaie gebracht, was ich offensichtlich verloren hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass ich es verloren hatte. Deshalb hielt sich die Freude in Grenzen, weil ich auch vorher gar nicht richtig traurig war.
Ja, aber geben Sie mir die Zeit.
Genau, warten Sie kurz, es war weg. Oh, es ist wieder da. Nein, das war sehr nett. Liebe Grüße an die beiden, die
Also verhaftet, verhaftet wegen sexy werde ich heute nicht mehr. Dann eher wegen Killer. Naja, ich wollte nur lieb die Polizei grüßen. Das ist schön, dass wir so viel mit Ihnen erleben können, weil sonst wäre ja nichts los. Zum Thema.
Ja, wollen wir mal langsam ins Thema reinfinden. Ich hatte keine Quarter-Life-Crisis, das kann ich schon mal ganz kurz sagen. Und ich wäre wohl auch dankbar, wenn ich ohne Midlife-Crisis Richtung Renteneintritt navigieren könnte, aber man weiß es ja nicht, das bleibt abzuwarten. Wie anfällig bist du? Also ehrlicherweise testen wir es gleich, wie anfällig du bist, aber vorab
für die Quarterlife-Crisis.
Nö, das ist also ja, sind wir ja zeitlich schon vorbei bei der Quarterlife-Crisis.
Ja, aber guck mal, ich habe mir darüber ja trotzdem Gedanken gemacht und ich hatte keine Quarterlife-Crisis, glaube ich, weil es gibt einen limitierenden Faktor in meinem Leben, der ist Geld. Ich musste schon relativ früh Kohle ranschaffen. Das heißt jetzt nicht, dass nur reiche Leute... Ja, aber ich hatte da keine Zeit, mich mit Lebensfragen auseinanderzusetzen.
Ich glaube nicht, dass das ein Reichenproblem ist, eine Quarterlife-Crisis. Ich glaube, die kann man auch durchaus haben, wenn man... Voll
absolut, aber
ist.
Du kennst ja mein Gen X-Mindset. Schaffen, schaffen, schaffen.
Ja.
Vielleicht ist es einfach das, was mich darüber hinwegsehen hat lassen. Vielleicht bin ich dem Schicksal einfach dankbar, dass ich einigermaßen gut durchgekommen bin.
Ich hoffe, dass dieses Gen X-Mindset dich nicht dafür empfiehlt, dann jetzt irgendwann aber eine Midlife-Crisis zu kriegen, weil du zu doll durch die 20er und 30er gepowert bist. Weißt du? Weiß man nicht. Wir machen jetzt einfach mal einen Test. Ich würde es gerne mit dir testen.
Ja,
wir machen einen Test. Und zwar hat den eine unserer heutigen Flexpertinnen entwickelt. Ich nehme schon mal vorweg, meine Flexpertin ist nämlich Tanja Tummelein, die ist Coachin und die berät und coacht Menschen, die sich in einer Midlife-Crisis befinden. Ich glaube, Quarter-Life-Crisis macht sie gar nicht. Bisher zumindest nicht, schon spezialisiert auf Midlife-Crisis.
Macht sie gar nicht.
Also ich glaube, sie hat zumindest nicht berichtet, dass sie viele Quarter-Life-Crisis-Leute da hat. Aber Midlife-Crisis, ich erzähle später auch noch mehr zu ihr. Aber ich wollte jetzt schon mal den Test mit dir machen. Ihr könnt den auch machen. Das ist keine Werbung, der ist erstens kostenlos. Zweitens hat Tanja, glaube ich, eh kaum Plätze frei. Also wenn ihr alle den Test macht, dann petert das Business bei ihr, glaube ich, auch nicht in Orbit. Es ist nur eine kleine Hilfe, um ins Thema zu kommen. Also Steffi, es gibt einen Männer- und einen Frauentest.
Dann mache ich den Männertest.
Richtig,
natürlich.
Ich würde es auch witzig finden, aber wahrscheinlich ergibt Frauentest mehr Sinn.
Weil ich habe nämlich, glaube ich, langsam so Bock auf so einen Man-Bun und Karpfenangeln.
Vielleicht kriegen wir jetzt raus, warum. Ich will einmal sagen, ich weiß, dass diese Unterscheidung jetzt ziemlich heteronormativ rüberkommt, ja, aber der Test basiert ja auf Tanjas Erfahrung und die sind mit Männern und Frauen halt sehr unterschiedlich. Da spielt die Sexualität teilweise gar keine Rolle. Wir gehen sie schnell durch. Es sind 10 Fragen. Go. Hast du das Gefühl, dich selbst aus dem Blick verloren zu haben irgendwo? Okay. Hast du das Gefühl, du funktionierst für alle anderen, aber kommst selbst nie an die Reihe?
Du kannst die Frage für mich beantworten.
Ja. Fällt es dir schwer zu sagen, was du willst, spürst aber sehr genau,
machst
was die anderen...
Für mich?
Ja. Spürst du seit einiger Zeit, das kann ich nicht, körperliche Veränderung, Schlafstörung, Hitzewallung, Zyklusschwankung, Reizbarkeit?
Zyklusschwankung, Reizbarkeit und das nicht. Ne?
Dann mache ich mal nein. Weil, ja. So. Hast du weniger Energie als früher, ja, ohne dass du... Bist du gleichzeitig für mehrere Generationen der Kinder, Eltern, Partnern kommst, immer selbst zuletzt? Darf ich?
Mhm.
Ja. Spürst du, dass deine Rolle als Mutter oder Partnerin sich verändert und weißt nicht mehr, wer du ohne sie bist?
Nein.
Nein. Sagst du weiter ja, obwohl dein Körper längst nein signalisiert? Ja.
Entschuldige. Warum bin ich überhaupt hier?
Ja, weiß ich nicht.
Können mich die Beamten doch hier abholen.
Fragst du dich, ob dein Beruf noch zu dir passt, bleibst aber, weil zu viel daran hängt?
Nein.
Spürst du einen starken Wunsch nach Veränderung, hast aber Angst, egoistisch
nein
oder verrückt? So, Auswertung, Anzeigen. 6 von 10. Einiges passt gerade nicht mehr. Ob Sinn, Beziehung, Beruf oder Körper, allein durch diese Phase zu gehen, ist möglich. Mit Begleitung geht es aber meist noch schneller. Okay, also du bist so ein
Magst
bisschen...
Magst du mal in Begleitung sein?
Ich bin auf jeden Fall. Ich
okay,
bin sowieso in jeder Krise.
So ein bisschen, okay.
Mhm. Könnt ihr euch angucken. Packen wir euch in die Shownotes. Ich habe den Test auch gemacht. Ich hatte 3 von 10 Punkten. Es ist noch alles
im Lot.
Ach, guck
mal, da ist ja noch alles drin.
Also da stand schon auch, dass ich bei 1, 2 Sachen aufmerksam bleiben soll.
Also ich finde, wie schon gesagt, Man-Bun oder Karpfenangeln, das ist ja jetzt per se nicht gefährlich, wenn man sich auf einmal dafür interessiert.
Nichts spricht gegen ein schönes Hobby.
Wenn's viele
spricht
glücklich.
Gegen Man-Bun.
Ja. Entschuldige. Alles eigentlich. Also schwieriger sind ja so Sachen wie die Familie verlassen, den Job hinschmeißen,
ja.
Depression oder sich ein Tiny House zu kaufen. Finde ich auch schwierig.
Ja, oder in irgendeine Sucht abzudriften. Ne? Das passiert ja mitunter auch dann mal.
Du hast ja gerade deine Flexpertin schon mal vorgestellt. Mhm. Und kümmerst dich später um die Midlife-Crisis. Wir machen das, wie es im Leben so auftaucht. Genau. Ich starte mit der Quarter-Life-Crisis und Carlotte Bru. Ich kenne die aus dem Internet. Die ist tatsächlich Mitte, Ende 20, macht gerade ihre JournalistInnen-Ausbildung. Die hat auch schon für die SZ geschrieben. Und die macht ganz...
Witzig, ich wollte gerade sagen, ach, guck mal, wie wir früher. Und dann sagtest du, sie hat auch schon für die SZ geschrieben.
Und schon macht es keinen Sinn für die Zeit und
gut.
So. Na, ja.
Ach so, na gut. Ja,
sie macht aber trotzdem noch sehr viel Content beim Instagram. Und da ist sie absolut das Gegenteil von ironisch, zynisch und cool, sondern die legt so ihre Gefühle auf den Tisch. Dafür ist sie bekannt. Die Gefühle von Carlotte sind gerade überwiegend im Keller. Der Freund hat sich getrennt. Naja, und Carlotte hat sich dem Phänomen Quarterlife-Crisis auch mal für die Arbeit hingegeben. Sie hat einen Artikel dazu geschrieben. Ja. So, bevor ich zu Carlotte komme, würde ich gerne ein bisschen wissenschaftlichen Unterbau schaffen. Es gibt nämlich gerade eine Studie, die wirklich in jedem Medium zitiert wurde. Überschrift war so ungefähr, also immer variierend, mit 49 ist man am allerunglücklichsten. So oder so ähnlich. Konnte man in ganz vielen Zeitungen und online lesen. Das war eine richtig große Arbeit eines Wirtschaftswissenschaftlers. 14 Millionen Fragebögen haben die da ausgewertet. Und das Ergebnis mit 49, da sollte man einfach 365 Tage im Bett liegen bleiben. Das ist wie 52 Wochen durchgehend die Haare aus dem Abfluss holen.
Kann mich vor Vorfreude, kann ich mich kaum...
Die Studie, die verlinke ich euch. Also nach dieser Studie gibt es in Sachen Lebenszufriedenheit so eine richtige U-Kurve. Mhm. Fängt gut an, dann kommt 49 und danach geht es
wieder,
hoch. Auf den ersten Blick. Ich habe nämlich mit der Entwicklungspsychologin Laura Buchinger gesprochen von der Humboldt-Uni in Berlin. Die forscht nämlich zum Thema Wohlbefinden und Lebenszielen im Erwachsenenalter. Und die sagt zu dieser Studie Folgendes.
Ja, also die Studie basiert auf querschnittlichen Daten. Das heißt, Personen verschiedenen Alters wurden eben einmal zu ihrer Lebenszufriedenheit befragt. Und dann wurden eben verschiedene Altersgruppen miteinander verglichen. Das heißt aber, dass beispielsweise 50-Jährige heute mit 25-Jährigen heute verglichen werden. Und dann wird geschlussfolgert, die Lebenszufriedenheit ist mit 50 niedriger. Aber vielleicht hatten diese 50-Jährigen heute auch schon mit 25 eine niedrigere Lebenszufriedenheit. Und das weiß man mit diesem Studiendesign halt nicht. Also sie sind ja in einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext aufgewachsen als Menschen, die jetzt heute 25 sind. Und Menschen, die Mitte 20 sind und sich fragen, werde ich mit 50 eine ganz niedrige Lebenszufriedenheit haben? Diese Art der Frage lässt sich nur mit Längsschnittdaten beantworten. Beispielsweise ist 2023 eine sehr große Metastudie publiziert worden, die eben nur Längsschnittstudien zusammengefasst haben. Und die haben eben auch die Lebenszufriedenheit untersucht. Und diese große Metastudie hat eben keine Evidenz für diese U-Kurve gefunden. Das Ergebnis hinsichtlich der Lebenszufriedenheit war, dass die vor allem im Teenageralter stark abfällt. Danach bleibt sie aber sehr stabil. Es war nicht so, dass der Tiefpunkt da mit 50 erreicht ist, sondern es geht noch weiter bergab. Und beim negativen Effekt, da wurde aber tatsächlich das Umgekehrte gefunden. Der ist am niedrigsten in der Lebensmitte. Also man empfindet laut dieser Studie sowohl als jüngerer als auch als älterer Mensch mehr negative Emotionen als in der Lebensmitte.
Also wir können es einfach merken, es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass die Lebensmittel das Shithole ist, als dass sie immer, wie nennt man das?
Gelabelt wird.
Das wollte ich was genau sagen. Gelabelt wird.
Ja.
Also schlechter als ihr Ruf. Ist sehr individuell, so kann man es zusammenfassen. Mhm. Kurz noch der Begriff Krise. Laura, erklärt mal kurz, was man darunter versteht.
So generell Krise ist ja keine Diagnose oder Midlife-Crisis ist keine Diagnose, aber es gibt die Diagnose Anpassungsstörung. Und das ist eben eine starke maladaptive Reaktion auf ein belastendes Lebensereignis, wie zum Beispiel Trennung oder Tod. Aber es kann auch irgendwie der Eintritt in den Ruhestand beispielsweise, kann auch sowas auslösen. Oder ein Umzug in eine andere Stadt oder auch Elternschaft.
Also die Midlife-Crisis ist als solches nicht wissenschaftlich bestätigt. Zumindest ist jetzt der Zeitpunkt der Midlife-Crisis kein gemeinschaftliches Erlebnis. Anders sieht es mit der Quarterlife-Crisis aus. Das ist nämlich keine Gen-Z-Erfindung wie Cottagecore oder Jellycats. Die ist richtig real.
wenn man jetzt auch auf Entwicklungsverläufe von Wohlbefinden oder auch von Selbstwert oder so schaut, dann gäbe es da mehr Evidenz dafür, dass es Menschen im sehr frühen Erwachsenenalter schlechter geht. Also ich würde es jetzt auch nicht unbedingt Quarter-Life-Crisis nennen oder so, aber grundsätzlich ist das ein Alter, in dem Menschen mehr negative Emotionen erleben als später im Leben, in dem auch der Selbstwert beispielsweise noch niedriger ist und in der Zeit natürlich auch viele zentrale Lebensbereiche irgendwie gleichzeitig aufgebaut werden müssen. Also Beruf, finanzielle Selbstständigkeit, Identität, Freundschaften, irgendwie die Frage, wie will ich überhaupt leben? Und für die Generation heute dann, wahrscheinlich gab es das früher auch, aber natürlich dann auch noch so Themen wie irgendwie Klimakrise, Krieg etc.
Ich bin rückblickend richtig dankbar, dass ich da relativ unfallfrei durchgekommen bin. Mir ging es richtig gut in den 20ern.
Ja, aber ich war auch durchgehend besoffen eigentlich.
Ja, deshalb wahrscheinlich. Ich will es nicht verherrlichen, aber naja.
Aber das ist ja ein guter Ansatz, jetzt zu Carlotte Brut zu springen. Die habe ich auf jeden Fall schon vorgestellt. Wenn ihr ein Bild braucht, empfehle ich Instagram. Da kann man viele Bilder angucken.
Das ist eine tolle Idee.
Carlotte Brut ist eine wilde Braut mit offenem Herzen, würde ich sagen. Und,
ich dachte gerade, du sagst mit offenem Haar. Ist eine wilde Braut mit offenem Haar.
Bein. Wenn ihr ein offenes Bein habt, darüber lacht man nicht. Und gefühlt ist Carlotte auch häufiger mal in der Quarter-Life-Crisis.
Ich habe das Gefühl, die 20er sind insgesamt irgendwie eine Lebenskrise, weil einfach so viel passiert und so viele Entscheidungen, die dann Auswirkungen für das restliche Leben haben, getroffen werden müssen. Auch in dieser sowieso schon schwierigen Phase habe ich auch nochmal eine gesonderte Krise, weil ich jetzt in meiner Ausbildung, die sich dem Ende neigt, und ich nicht so richtig weiß, wohin mit mir, was für einen Job will ich machen, in welche Stadt will ich ziehen. Dann habe ich auch noch eine Trennung gerade zu verarbeiten. Nochmal eine neue Form von auch Identitätssuche irgendwie, ne? Also wenn man so lange in einer Beziehung war, das ist schon auch viel auf einmal.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, ich bin ja als unempathische Leistungsträgerin bekannt. Mein ganzer Körper ist eigentlich ein zusammengekniffener Arsch.
Kann man sagen? Nicht immer und nicht für jeden.
Ja, aber da werde ich bei Carlottes Schilderung natürlich auch ein bisschen stutzig und frage mich, ist das denn nicht einfach auch nur eine Lebensphase? Da stehen einem ja auch alle Türen offen. Man muss einiges verpacken, man muss Verantwortung übernehmen, muss Entscheidungen treffen, muss Konten eröffnen und so weiter. Die Stromrechnung zahlen ist mir auch nicht immer gelungen. Aber ist das nicht vielleicht einfach der Lauf der Dinge? Deshalb die Frage an Carlotte, was ist denn eine Krise für Sie?
Ich glaube, Krise ist einfach, wenn man... Also für mich, wenn ich einen Leidensdruck damit habe und wenn ich das Gefühl habe, mich überfordert die Situation, ich würde mich eigentlich sogar auch schon für ziemlich resilient halten, so. Also, dass ich schon viel auch ab kann, bevor es sich für mich wie eine Krise anfühlt. Aber ja, weil das gerade mehrere große Themen in meinem Leben sind, die sich unsicher anfühlen, wo ich mir selber auch nicht klar bin, was ich will, würde ich das schon jetzt gerade als Krise auch bezeichnen. Eine Sache ist auch, dass ich jetzt auch Hilfe bekomme. Also ich bin in Therapie. Das heißt, ein Symptom ist auf jeden Fall schon mal, dass ich auch eine Erkrankung diagnostiziert bekommen habe. Dann würde ich sagen, so eine innere Unruhe. Also das bin ich auch gerade so voll noch am Lernen, noch mehr in meinem Körper auch so definieren zu können, was für Gefühle habe ich gerade oder was löst gerade etwas in mir aus. Dann auch schon so kreisende Gedanken, auch über meine Zukunftsfragen. Und ich bin schon auch einfach insgesamt so emotional. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel geheult, so wie in den letzten paar Monaten. Aber gut, ich gehe auch durch eine Trennung, ne? Also das ist einfach, wie gesagt, vieles auf einmal. Und dann kann ich auch gar nicht so klar zuordnen, was jetzt wozu gehört.
Ich wollte noch einmal was einwerfen, Steffi, weil wir uns ja gerade so damit gebrüstet hatten, dass wir keine Quarter-Life-Crisis hatten und uns so kurz gefragt haben, hat man nicht auch geil viele Chancen in dem Alter und so. Ich glaube, wir sind jetzt nicht 100, aber wir sind ein bisschen älter als Carlotte. Wir waren halt auch in einer anderen Zeit 20. Und ich glaube schon, dass das anders ist. Natürlich gibt es so ein paar Sachen, das ist für jeden in dem Alter gleich, Trennung und so. Was mache ich beruflich und so weiter. Aber ich würde mal sagen, als wir 20 waren, sah die Weltlage alles noch ein bisschen anders aus. Die Mietpreise waren noch ein bisschen anders. Der Arbeitsmarkt war noch ein bisschen anders. Ich glaube schon, Also ich weiß gar nicht, ob es Zahlen darüber gibt, ob es in der Zeit, als wir 20 waren, auch schon so viel Quarter-Life-Crisis gab wie jetzt oder ob das auch mehr geworden ist, weil sich die Welt halt verändert hat, nicht nur zum Vorteil.
Der Begriff Quarter-Life-Crisis kommt übrigens aus der Gen X. Da haben zwei Journalistinnen, die heute, weiß nicht, 50 sind, die haben damals darüber geschrieben. Also die Sache ist schon ein bisschen älter. Wir sind auch so ein paar, du hast schon recht, es ist ein bisschen mehr Druck, mehr Möglichkeiten. Ergeben.
Dating zum Beispiel war auch deutlich cooler, als wir 20 waren. Ich hätte diese, also so.
Die Welt war einfach kleiner und da ist es leichter, sich zu behaupten. Karl Lott hat ja zu dem Thema recherchiert. Sie hat mit einem Soziologen gesprochen, in ihrer Arbeit mit einer Psychologin, hat sie auch für ihren Artikel gesprochen. Und sie hat eine Insta-Umfrage gemacht zu dem Thema. Es kamen mehr als 1000 Nachrichten. Krass.
Also es war durch die Bank weg alles dabei. Ich glaube, vieles auch so nah an dem, was ich jetzt beschreibe. Dann diese Lebensfrage, die ich glaube für meine Generation auch jetzt auch nochmal relevanter ist als für ältere Generationen, weil, also das ist jetzt Hot Take, ne? Aber ich habe mal gehört, dass wir so sehr viel mobiler sind. Und zumindest in meiner Bubble ist einfach auch eine große Frage, in welcher Stadt möchte ich leben oder in welchem Land? So, wo sehe ich mich? Wo habe ich die meisten Freunde? Auch so der Lebensentwurf irgendwie an sich, bin ich gerade noch in so einer Party-Era und will noch voll viel erleben oder brauche ich jetzt eigentlich mal langsam mehr Ruhe und will mich mehr setteln? Wann möchte ich eigentlich Kinder? Möchte ich überhaupt Kinder? Wenn ja, mit wem? So die Zeitplanung sozusagen, kann die noch eingehalten werden? Ja, auch dann haben mir manche geschrieben, das ist vielleicht eher so Symptombekämpfung, aber dass sie auch schon viel Alkohol in letzter Zeit trinken, um sich vielleicht abzulenken irgendwie von dieser Krise. Ja, und einfach, also es geht ja auch um die berufliche Ausrichtung. Da habe ich gestern noch mit meiner Freundin drüber gesprochen, dass wir so diesen Struggle haben, wir wollen einen Job, der irgendwie Purpose hat, also der in der Gesellschaft irgendwie auch was Sinnvolles bewirkt, aber mir ist Geld schon auch wichtig. Und ich möchte auch Freiheit gleichzeitig, also jetzt in so einem 9-to-5 irgendwie zu sein, würde mich wahrscheinlich auch nicht glücklich machen. Und dann muss man halt irgendwie auch was finden, was dann zu den eigenen Vorstellungen passt.
Purpose und Geld passt selten zusammen.
Ja, das stimmt.
Das wissen viele Leute, die in der Pflege tätig sind zum Beispiel oder als Erzieherin. Und ich finde das mit dieser großen Auswahl, die Carlotta beschreibt, ein bisschen wie bei Müttern und Berufstätigkeit. Also du hast jetzt die Möglichkeit, beides zu haben und im Idealfall auch noch fuckable dabei zu bleiben. Aber die Erwartung ist ja auch da. Jetzt ist Carlotta aus dieser Recherche ja nicht ohne Learnings rausgegangen.
Ich glaube, es ist normal, auch diese Sorgen zu haben. Vor allem, wenn man auch Ansprüche an die eigene Lebensgestaltung hat und nicht nur einfach irgendwie mitschwimmt und sich von außen so formen lässt. Ich versuche nicht so streng mit mir zu sein. Ich versuche netter zu mir selber zu sein und mir zu sagen, ey, es ist einfach gerade auch eine schwierige Phase. So ist auch okay, wenn es mir dann scheiße geht. Aber genauso weiß ich auch, dass es wieder vorbeigehen wird. So, ich weiß, dass ich die Fähigkeit in mir habe für eine Stabilität in meinem Leben und auch für eine innere Stabilität, auch wenn die mir gerade fehlt. Und ich glaube irgendwie, eigentlich sind die 20er auch dafür da, möglichst viel auszuprobieren, damit man danach weiß, was man will und sein Leben besser darauf einstellen kann, besser kalibrieren kann und einen vielleicht sogar am Ende davor bewahrt, eine Midlife-Crisis zu haben, weil man eben genau das nicht gemacht hat, wenn man jung ist.
Das ist schon mal klug, aber ich habe so ein bisschen Zweifel, weil ich weiß nicht, siehst du dich als gesettelte Person, die ihr Leben im Griff hat, die jetzt nichts mehr leben will?
Nee, ich habe auch so gedacht, ich verstehe das schon, dass man in den 20ern denkt, ja, jetzt ist die Zeit, wo man noch was erleben kann und erleben will.
Das ist ja auch richtig.
Das ist auch richtig, aber ich will nur vorwarnen, dass man mit fortschreitendem Alter immer noch genau so was erleben will und
begraben.
So, ne?
Genau. Also wir verlieren ja immer noch unseren Hausausweis zum Beispiel. Das haben wir mit 20 gemacht, das machen wir heute ja immer noch mit großer Begeisterung. Da hat sich nichts geändert.
Zum Beispiel.
Und tatsächlich sind Carlotta die gleichen Zweifel gekommen.
Ja. Ich habe mich auch aber schon gefragt, ob das wirklich so stimmt, was ich gerade gesagt habe, dass ich dann später gesettelter bin, weil ich frage mich, wenn ich sozusagen so viele coole Erfahrungen auch machen konnte, jetzt während ich jung bin, ob mir dann nicht mehr auch fehlt, wenn ich das nicht mehr habe.
Witzigerweise wollte ich gerade, hatte ich so den Impuls zu sagen, weil wir ein Tick älter sind als Carlotte, so freundschaftlich, großschwesterlich zu sagen, ja, aber man wird irgendwann viel entspannter mit sich. Und dann dachte ich so, nee, wir reden ja auch gleich noch über Midlife-Crisis. Das heißt, so lang ist die Zeitspanne des Entspanntseins ja gar nicht, weil dann steht man schon wieder vor der nächsten Krise und ist offensichtlich wieder sehr unentspannt mit sich in seinem Leben. Ja, ist doch scheiße alles.
Aber wir kommen jetzt dazu.
Euch noch einen schönen Abend, bis zur nächsten Folge.
Wirklich, wir können nichts mehr für euch
festgestellt,
tun.
Festgestellt, Quarter Midlife Crisis sind scheiße.
Aber wir kommen jetzt gleich zur Prophylaxe. Erstmal danke, Carlotte, für das schöne Gespräch. Ich will kurz, bevor wir zu deiner Flexpertin kommen, nochmal kurz abbiegen. Wir wollen euch nämlich einen Podcast empfehlen. Und passend zu diesem Podcast-Tipp wollen wir auch mal die Gelegenheit nutzen, euch zu sagen, wie happy wir sind, dass wir unter euch, unter den Flexikon-HörerInnen, auch so eine gute queere Community haben. Also das bei unseren Live-Podcasts in Hamburg und in Mannheim, da war das Publikum wild gemischt und divers. Viel schöner kann man es doch mit einem Podcast gar nicht haben. Wir freuen uns richtig doll darüber.
Und vor allem ist es bei so vielen Themen, finde ich auch total spannend, Feedback aus der queeren Community zu kriegen, weil wir dann doch merken, also Steffi und ich, ach Mensch, blöd, das haben wir irgendwie unbeabsichtigt doch so ein bisschen heteronormativ abgebildet, das Thema. Und das hätten wir irgendwie geiler machen können. Wir brauchen da ja auch Feedback, Steffi. Wir sind doch auch nur zwei heterosexuelle Frauen.
Wir gucken da alle gemeinsam rüber.
Ja, die neidisch darauf sind, dass man in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, zum Beispiel Studien zufolge, mehr Orgasmen hat.
Das hatte ich schon fast wieder vergessen.
Doch, das war so. Das ist so. Wir brauchen euch als Kompass, nicht nur sexuell. Und für all diejenigen von euch, die auch straight sind wie wir und sich manchmal denken, wie hetero kann man eigentlich sein, vielleicht erweitere ich meinen Horizont auch mal ein bisschen. Wir haben einen Podcast für euch und zwar Willkommen im Club vom Bayerischen Rundfunk. Das ist ein queerer Podcast, der aber auch oder eigentlich vor allem Leute wie uns anspricht.
Da geht es um Klischees, mit denen queere Menschen sich so rumschlagen müssen, um deren Themen und Probleme.
Entschuldige, ich habe mich gerieben.
Ja, aber ich habe mich auch gewundert.
Möchte ich zurücknehmen. Hatte einen körperlichen Moment. Entschuldige.
Kannst du dich nochmal kurz konzentrieren?
Mhm.
So. Ja. Also es geht um Klischees, die queere Menschen so abarbeiten müssen, um deren Themen, um Probleme. Und natürlich haben die zu einem großen Anteil auch einfach exakt die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Aber manchmal eben auch nicht. Da gibt es ja die eine oder andere Abzweigung. Also ich muss mir zum Beispiel nicht überlegen, wie ich mir mein Coming-out von meiner Oma vorstelle, wenn ich öffentlich rumknutsche zum Beispiel.
Das machst du ja auch wahnsinnig gerne, ne?
Ich kann nicht mal Händchen halten vor anderen Leuten.
Ich weiß.
Ja,
aber
das weißt du, ne?
Du und ich, wir müssen uns da zumindest, wenn wir es machen, keine
Gedanken
machen.
Ja, das wäre nicht schlimm. Ja.
So.
Und in diese ganzen Themen rund ums Thema Homosexualität, Bisexualität oder das Leben als transsexueller Mensch geht's bei Willkommen im Club. Heteros sind herzlich willkommen. Die queeren Leute können auch gerne zuhören. Vielleicht gibt es ja eine Folge, die euch gut abholt. Willkommen im Club, überall, wo es Podcasts gibt. Aber natürlich auch da, wo Liebe Liebe ist und jeder so sein kann, wie er will.
Ach Gott, stimmt.
So ist es. Bei all den Sounds.
Ja.
So, du.
Ich habe sie vorhin schon als Entwicklerin des Midlife-Crisis-Tests vorgestellt. Es geht um Tanja Tommelei, eine kluge Frau, die Menschen bei so Themen wie Selbstverantwortung, Selbstfürsorge berät. Die macht auch so Führungskräfte-Coachings und sie coacht Menschen auf jeden Fall durch die Midlife-Crisis in ihrer Praxis in Hamburg. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin, die hat auch mal als Suchttherapeutin gearbeitet. Also Steffi, die hat eine Vita, da schäme ich mir für meinen Lebenslauf mal wieder die Augen aus.
Also jemand, den man im Freundeskreis haben sollte.
Wir starten mit der naheliegenden Einstiegsfrage. Midlife Crisis. Tanja, wie definiert man das?
Also erstmal reden wir über eine Lebensphase. Die geht so von 40 bis 55, sagt man. Es gibt andere Definitionen, die gehen dann so bis 60. Der jüngste Klient, den ich hatte, der war 38. Also es gibt auch immer was dazwischen. Und in dieser Lebensphase kommen so Themen wie eine Bilanz ziehen. Also was habe ich in meinem Leben erreicht? Oder auch, dass der Körper sich meldet. Man ist nicht mehr so fit wie früher. Dann gibt es vielleicht auch schon Todesfälle, die man miterlebt, wo man merkt, ich bin endlich. Ich lebe auch nicht ewig. Und dann guckt man vielleicht nochmal, was sind so meine Ziele für die Zukunft und schaut auch, was kann ich der nächsten Generation weitergeben, den eigenen Kindern, den MitarbeiterInnen, wem auch immer. Und das ist erstmal keine Krise, sondern eine Lebensphase.
Ich finde ja, Lebensphase klingt erstmal, das klingt ja erstmal erbaulich. Ab wann wird denn eine Phase eine Krise?
Zu einer Krise wird es eigentlich dann, wenn ich innerlich nicht die Ressourcen habe, damit umzugehen. weil ich vielleicht bisher auch mit Krisen noch nicht gut umgehen konnte. Also ich sage immer, eine Midlife-Crisis ist eine Entwicklungskrise. Das ist also nicht eine Krise wie, ich habe in einer Woche Job, Haus und Frau verloren, sondern das ist eine Entwicklungskrise wie die Pubertät. Das passiert halt, diese Phase kommt und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und wenn ich zum Beispiel in der Pubertät mit der Krise, die ich da vielleicht erlebt habe, nicht gut umgegangen bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch eine Midlife-Crisis bekommt, weil man nicht gelernt hat, Krisen zu bewältigen. Und woran erkenne ich eine richtige Krise? Hier erkenne ich zum Beispiel daran, dass ich die Orientierung verliere, dass ich überfordert bin, dass ich verunsichert bin, dass ich mich entweder zurückziehe oder auch den Streit mit dem anderen suche. Das sind alles so Themen. Und das kann natürlich dann schon wirklich knackig werden. Und dann reden wir von einer echten Krise.
Steffi, hast du unsympathisch pubertiert? Nur, dass ich weiß, worauf ich mich da einstellen kann, falls noch eine Midlife-Crisis irgendwann kommt.
Weiß man das über sich selber? Magst du die Nummer meiner Mutter haben? Ich würde sagen, sie sagt auf jeden Fall ja. Und du?
Meine Mutter sagt immer, ich war nicht so schlimm. Ich war zickig, aber das bin ich auch heute noch, deshalb ist das eigentlich egal.
Wo fängt's an, wo hört's auf? Ja. Reicht schlecht riechen und seine Sachen überall rumliegen lassen? Oder ist es so das Auto klauen und das vor den nächsten Baum setzen? Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Was ich total spannend finde, man denkt ja immer so, eine Mid- oder Quarter-Life-Crisis ist so ein Ding, dass man so komplett mit sich selbst hat oder wo man dann vielleicht auch so ein bisschen selber dran schuld ist. Aber man darf ja nicht vergessen, dass man da auch zum einen die Menschen um sich rum mit reinzieht und aber auch, dass die Gesellschaft auch sehr viel dazu beiträgt, sehr viel, dass man überhaupt an so einen Punkt im Leben kommt.
Es ist aus meiner Sicht nicht nur etwas, was im Kopf entsteht, sondern es ist ein intra- und interpersonale Geschichte. Also intra in mir ein Problem und inter mit meinem Gegenüber. Und auf diesen beiden Ebenen spielt sich das ab. Das ist nicht nur in meinem Kopf.
Wir kommen auch gleich nochmal dazu, welche Erwartungshaltung der Gesellschaft einen da so toxisch in eine Krise reinschieben können. Man fragt sich ja selber, woran man überhaupt erkennen würde, ob man eine Krise hat. Kann ja auch sein, dass man einfach eine harte Woche hatte. Tanja sagt, man guckt da quasi in sich selbst erstmal auf vier unterschiedliche Felder. Die kommen jetzt.
Also einmal das Thema Sinnfragen. Also warum bin ich auf der Welt, macht das alles einen Sinn? Das Thema Körper, gerade bei Frauen, da überschneidet sich das ja gerne mit den Wechseljahren. Da weiß man manchmal auch nicht, ist es jetzt Wechseljahre oder Midlife-Crisis. Dann das Thema Job und Beziehungen. Und beim Mann ist es so, dass die in der Regel, wenn sie zu mir kommen, sagen, Tanja, ich fühle nichts mehr. Ich habe keinen Bezug mehr zu meinen Emotionen. Manchmal ist es auch so, dass sie doch nicht mal das sagen können, sondern nur sagen, ich fühle mich leer oder ich fühle mich matt.
Das sind aber schon reflektierte Herren, die dabei Tanja in der Praxis aufschlagen, ja logischerweise. Ne?
Ja, wenn die überhaupt
nicht. Ich habe den Satz noch nie gehört.
Das Ding ist dieses, ich fühle nichts mehr, da muss ich auch nochmal nachfragen, weil ich fühle ehrlicherweise immer alles und zwar zu viel. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man nichts fühlt. Deshalb, wie fühlt sich das denn an, wenn man sich leer fühlt?
Innere Leere bedeutet im Grunde genommen, wenn ich dich frage, wie geht's dir, sagst du einfach, gut. So, und weil ich sage, wie geht's dir denn wirklich? Bist du angespannt? Bist du entspannt? Hast du Sorgen? Bist du viel im Kopf? Fühlst du ein Unglücklichsein in dir? Ne? All diese Dinge überhaupt nicht benennen zu können, das ist so wie so eine Nulllinie. Da passiert einfach innen drin nichts. Ich fühle nichts. Ich fühle mich nur erschöpft und abgestumpft.
Das ist richtig traurig. Allerdings, wenn man ein Kind hat, und ich spitze mal sehr zu, das ist ein Junge, dann sagt es Zeit seines Lebens, wenn es nach Hause kommt und man es fragt, wie geht's dir gut? Okay. Es wird wahrscheinlich keine durchgehende Midlife-Crisis vorliegen, hoffe ich.
Hoffentlich nicht.
Ich guck mal, ob er schon ein paar mehr Bouldern ist.
Hat er sich schon eine Siebträgermaschine gekauft? Manche von euch, also bei dem, was Tanja gerade gesagt hat, haben sich da vielleicht so ganz gut verstanden gefühlt und andere denken vielleicht, also ehrlicherweise, bei mir läuft eigentlich alles bestens. Ich bin glücklich verpartnert, eventuelle Elternschaft, kleines Eigenheim, schöne Urlaube, stabile Gesundheit, da wird mich wohl keine Krise ereilen, ohne Angst zu machen. Aber da kann man sich wirklich nie so sicher sein, weil Tanja sagt, Midlife-Crisis kommt nicht zwingend, weil irgendwas in der ersten Lebenshälfte irgendwie amtlich daneben gegangen ist. Im Gegenteil.
Das ist tatsächlich bei mir am häufigsten. Ich habe super erfolgreiche Menschen bei mir manchmal im Coaching. Ne? Das sind CEOs, das sind Partner in Kanzleien, das sind Menschen, die haben eigentlich wirklich alles erreicht, was man sich vorstellen kann. Und trotzdem fühlen sie nichts mehr.
Also jetzt entsteht so eine Midlife-Crisis ja nicht spontan aus einem selbst heraus, ne? Weil man irgendwie auf dem Kalender und aufs eigene Geburtstag und guckt und sich denkt, ach guck mal, Es ist Zeit. Es ist soweit. Quarterlife-Crisis, Midlife-Crisis. Sondern es hat, das habe ich ja gerade schon angerissen, viel mit Druck von außen zu tun. Welche Faktoren von außen gibt es denn, die so eine Krise befeuern können?
Ich kann mal sagen, was aus meiner Sicht, und das war auch der Einstieg für mich überhaupt in dieses Thema, sind die Rollenerwartungen, die die Gesellschaft stellt. Also wie ist ein typischer Mann, wie ist eine typische Frau? Das ändert sich ja zum Glück gerade. Aber die, die jetzt in dem Alter einer Midlife-Crisis sind, die haben das ja noch so mit der Muttermilch aufgesogen. Die Werte und Normen, die wir mitbekommen, die Erwartungen von Vorgesetzten, von der Familie, körperliche Erkrankungen, das sind ja alles Dinge, die passieren einfach auch im Leben. Und wenn ich dann aber gleichzeitig innerlich noch Themen habe, wie zum Beispiel von der Erziehung meiner Eltern internalisiert, also in mich selber aufgenommen, Themen habe, wie ich muss immer stark sein oder ich muss immer zu allen nett sein. Das ist gerade bei Männern das häufigste Thema, dass sie denken, sie müssen sich immer anstrengen, sie dürfen keine Gefühle zeigen, sie müssen immer stark sein. Das ist dann so eine Pulverfass, kann man eigentlich sagen, irgendwann. Dann kommt von außen ganz viel, innerlich habe ich keine Ressourcen, damit umzugehen, weil ich selber mit mir am Kämpfen bin und gewisse Dinge aus vielleicht auch, das ist jetzt nur ein Teil, nicht falsch verstehen, ein Teil aus meiner Kindheit nie verarbeitet habe. Ich habe mich nie auseinandergesetzt mit diesen Glaubenssätzen. Wir nennen das auch innere Antreiber. Dann mache ich immer so einen Test mit meinen KlientInnen, wo man diese inneren Antreiber, das sind tiefe Glaubenssätze, mal messen kann, wie stark sind die ausgeprägt. Und wenn die sehr stark ausgeprägt sind, dann können die krank machen. Ich würde sagen, und deswegen finde ich das Thema Midlife Crisis auch zutiefst feministisch tatsächlich, dass es wirklich darum geht, diese starren Rollenbilder mal zu hinterfragen.
Unser innerer Antreiber, Steffi, ist
Neid.
Richtig. Und Gwyneth Paltrow ist auch mein innerer Antreiber, weil ich immer denke, mit 53 muss man genauso aussehen. Bei Tanja in der Praxis sind tatsächlich mehr Männer als Frauen zum Thema Midlife Crisis. Und das hat wohl auch einen Grund. Nicht, dass Männer irgendwie mehr Lebenskrisen haben oder sowas oder da anfälliger für sind, aber tendenziell haben Frauen eher ein soziales Netz, mehrere Bezugspersonen, denen sie sich anvertrauen.
Die schnattern auf der Damentoilette.
Die schnattern gern. Und bei vielen Männern sieht das anders aus. Tanja bezieht sich in dieser Antwort jetzt eher auf Männer, die in Hetero-Beziehungen leben, sage ich vorweg, merkt ihr aber jetzt auch an der Antwort.
Männer haben als Bezugspunkt immer ihre Partnerin. Da wird mit dir wird alles besprochen. Die Probleme im Job, die Probleme mit den Eltern, alles Mögliche. Sie reden mit niemand anders darüber, weil ich darf ja keine Probleme haben. Ich darf auch nicht um Hilfe bitten. Wer weiß, wer das weitererzählt, wenn ich mich öffne. Und wenn jetzt aber ein Konflikt mit der Frau entsteht, hat der Mann niemanden mehr, zu dem er gehen kann. Und das macht es so gefährlich. Ja, weil die Bezugsperson, mit der ich sonst geredet habe, ist vielleicht die, von der ich mich gerade scheiden lassen möchte oder die mich nicht mehr haben möchte.
Steffi, du
habe ich doch schon mal eine Brandrede zu gehalten.
Männer, sucht euch stabile Freundschaften. Himmel, Herrgott, ist es denn so schwer? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Es würde euch helfen und uns.
Das sind ja diese ganz althergebrachten Rollenbilder. Und da wird, oder ist Männern, die sind ja jetzt in der Midlife-Crisis, die sind ja jetzt 40, 50 oder die jüngste 38, die werden das auch noch so gelehrt bekommen haben. Und ich glaube, das wird immer noch in vielen Familien so gelebt. Wichtig ist ein guter Job und eine gute Partnerschaft. Und bei Frauen ist es ja
für
so,
Männer, oder für was? Männer. Sagst du oder ist das
Fakt? Das wurde früher so gelebt und das wird auch heute, glaube ich, auch noch in vielen Familien so gelebt.
Und bei Frauen?
Und bei Frauen ist es ja so,
Schöne Haare,
beziehungsweise wenn die dann ihre Karriere für die Aufzucht von Kindern zurückgestellt haben, dann brauchen die ja ein Netzwerk. Die können ja nicht immer nur zu Hause sein, Eintopf kochen und die Kinder betüdeln. Das heißt, sie brauchen ein Netzwerk und das macht sie stärker, weil sie sind vernetzt.
Total. Andererseits denke ich, weil du gerade sagst, ja, wenn man immer nur mit den Kindern zusammen ist und so, man braucht ja ein Netzwerk. Da denke ich doch bei Männern aber ja, also wenn man jetzt mal so in dieser Vorstellung bleibt, ne, der Mann ist dann, der arbeitet,
dass das nicht gut ist.
Geht dann in seinem Job auf und so weiter. Dann denke ich auch so, ja gut, aber dann der braucht doch dann auch noch was anderes, weil der kann sich doch genauso, wie man sagt, ja, Frauen, die Kinder haben, können sich doch jetzt nicht nur mit Kindern und Kinderscheiße befassen, aber Männer brauchen doch auch einen Ausgleich, die können sich doch auch nicht nur mit irgendwie Zahlen und Berichten und Quartalsabschlüssen beschäftigen. Also warum brauchen die denn keinen Ausgleich zu deren thematischer Bubble?
wir stellen jetzt alle über einen Kamm, aber hier liegt eine Problematik vor und darüber unterhalten wir uns jetzt.
Und ich finde es auch gerade, fällt mir auch irgendwie gerade so auf, ich meine, ich bin jetzt irgendwie auch selten dabei, wenn sich zwei befreundete Männer alleine treffen, weil treffen sich ja dann alleine. Aber ich weiß, dass wenn ich mich mit Freundinnen treffe, zum Beispiel mit dir, wir reden selten darüber, was gerade geil ist, was wir gut gemacht haben, was gerade richtig gut läuft, was ich jetzt irgendwie dann Männern unterstellen würde, weil es ja darum geht zu performen, sondern in Frauenfreundschaften wird ja hauptsächlich darüber gesprochen,
wo
sind meine Niederlagen, scheiße ich gerade ab, wo brauche ich gerade Hilfe, wo versage ich gerade.
Lästern geht aber auch manchmal. Ne? Halt, man kann sich auch mal gut über andere Leute stellen, das macht ja auch viel Freude. Auch
lästern.
Ja, aber das hat ja auch, und das finde ich auch so interessant, im Sprachgebrauch, ich habe ja gerade Geschnatter gesagt, hat das ja auch ein schlechtes Image. Dabei ist das ja eigentlich richtige Seelenarbeit.
Ach, wir verlieren uns in einem Harry-Bart-Programm von 2008.
Ich sehe das Problem, Leute, ihr müsst daran.
So, und falls ihr gerade denkt, ja, wir müssen daran, ist ja auch schön und gut, vielleicht brauche ich auch irgendwann mal Hilfe, wenn ich in so einer Krise bin, aber das kostet ja auch alles Geld. So ein Coaching, da kann sich ja nicht jeder leisten, das stimmt. Das sagt Tanja selbst auch, also das ist ihr bewusst, dass man sich da Hilfe auch leisten können muss. Was natürlich unfair ist, weil Midlife Crisis guckt ja nicht irgendwie erst aufs Konto, bevor es zuschlägt. Steffi, du
meldest
dich.
Aber eine gute Freundschaft ist umsonst.
Ach Gott.
Wir sagen es euch nochmal.
Druck das auf ein T-Shirt. Ja. Midlife Crisis kann jeden treffen, einkommensunabhängig. Aber es gibt ja auch Never Forget Therapien, die die Kasse zahlt. Der Erfahrung nach sollte man die Midlife Crisis Therapie dann vielleicht mit 16 schon mal anleihen.
Der Quarterlife Crisis.
Genau, damit man rechtzeitig einen Platz findet. Naja. So ist es ja leider. Steffi, wir machen uns ja gerne mit einem frechen Augenzwinkern über die Ausartung in einer eventuellen Midlife-Crisis lustig. Ne? Yoga-Retreat, Rennrad. Auch wir sind nicht davor gefeit, uns irgendwann für die Cyclassics anzumelden oder ein harter Yoga-Studio zu eröffnen. Who are we to judge? Aber trotzdem einmal die Frage an Tanja, was für Ausprägungen im Umgang mit so einer kleinen Midlife-Crisis gibt es denn so? Also neben teuren Hobbys und der Siebträgermaschine.
Was mir häufig begegnet, sind tatsächlich Männer, die sich in der Midlife-Crisis in eine andere Frau verlieben. Ich habe aber auch Männer erlebt, die gar keine neue Frau haben, aber wirklich das Thema Trennung haben. Also ich möchte fast sagen, dass jeder Mann mit einer Midlife-Crisis, der zu mir kommt, mit dem Gedanken spielt, sich zu trennen. Und ich sage dann immer am Anfang, solange du in meinem Coaching bist, wird sich nicht getrennt. Weil erstmal gucken wir hin, was eigentlich los ist. Weil nur weil ich ein Problem mit der Frau habe, heißt das ja nicht, dass die Frau der Grund ist. Sondern meistens sind es ganz lang eingespielte Themen zwischen den beiden. Sex wird weniger, man ist emotional total verhaftet miteinander, ja. Und die Frau hat ihre eigene Krise vielleicht selber gerade. Das ist schon eine Mischung. Und ich sollte erstmal verstehen, wie diese Mischung wirklich aussieht, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und das ist so ein wirklich großes Thema. Und viele haben halt die Fantasie, wenn ich mich getrennt habe, ist mein Problem weg. Aber spätestens nach 2 Jahren ist es wieder da.
Also falls ihr jetzt Panik kriegt und denkt, scheiße, noch 2 Olympische Sommerspiele, dann ist der Alte weg. Ja. Bleibt bitte erstmal ganz ruhig.
Wir gehen 4-Schanzentournee.
Noch 2-mal 4-Schanzentournee. Noch 2-mal 4-Schanzentournee und 8-mal Spargelzeit. Nein, wir gehen jetzt mal an die Problemlösung. Tanja, was für Hilfe kannst du Leuten, die zu dir kommen, denn anbieten? Also hast du irgendwie so ein paar Beispiele, was du denen mit an die Hand gibst?
Es gibt so eine Übung, die ich am Anfang immer mitgebe. Ich sage, 3-mal am Tag, nimm dir eine Sekunde, frag dich, was fühle ich gerade? Und wenn dann nichts kommt, sei nicht böse mit dir. Das dauert. Ja, wenn ich jahrelang das vernachlässigt habe, kann ich nicht erwarten, zack, jetzt ist es wieder da und jetzt funktioniert das. Und dann als zweites eben herauszufinden, ich fühle das und das und was könnte das bedeuten, was ich brauche? Und wie kann ich das, was ich brauche, so kommunizieren mit meinem Gegenüber, dass es keinen Streit gibt? Das ist ein Riesenthema, weil Männer haben wirklich eine Scheißangst, ich sag wie es ist, mit ihrer Frau in den Konflikt zu gehen, weil sie Angst haben, von den Emotionen überrollt zu werden. Die erleben das wie ein Tsunami. Also da gehen wir so Richtung Kommunikationstraining, Konflikttraining. Und natürlich geht es am Ende darum, das Leben wieder zu gestalten, so dass es zu mir passt und nicht, weil das fremde Rollenbilder sind. Bei Frauen muss ich in der Regel nicht direkt da ansetzen. Die allermeisten haben keine Probleme damit, Gefühle wahrzunehmen. Sie können nur viel besser die Gefühle anderer wahrnehmen als die eigenen. Und ich sage, sie hat eine Antenne nach außen, sind wahnsinnig ausgeprägt. Du kannst den ganzen Raum lesen, du kannst alles spüren. An die Antennen nach innen, die dürfen jetzt bitte nachwachsen, ne? Dass man auch spürt, was ist in mir eigentlich los. Und dann geht es bei Frauen ganz viel um das Thema Schuldgefühle. Wenn ich was für mich tue, dann bin ich ja egoistisch. Grenzen setzen ist ein großes Thema. Natürlich dann die inneren Antreiber besprechen und das Thema Selbstwert und Selbstfürsorge. Ne? Wer kennt das nicht, dass man in sich immer so einen inneren Kritiker hat, der die ganze Zeit mit einem schlecht redet und gehen mit sich auf eine Art und Weise um, so würden sie nie mit ihrer besten Freundin umgehen. Und das geht dann um das Thema Selbstliebe. Da kommen wir dann zu sehr, sehr zentralen Themen.
Es wiederholt sich, aber es sieht bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich aus. Das ist jetzt wieder ein bisschen heteronormativ. Das beruht, denke ich, einfach darauf, dass Tanja bisher mehr heterosexuelle Menschen im Coaching hatte, aber das kann natürlich jeder auf sich und seine Situation anwenden.
Ich suche mir ja auch das Beste für mich raus.
Ja, und jeder kann ja für sich irgendwie abschätzen, bin ich eher ein Mensch, der nicht so gut mit sich selbst kommunizieren kann oder bin ich eher jemand, der seine Grenzen nicht setzen kann und so. Das könnt ihr dann für euch anwenden. Nun würden wir alle gerne möglichst einer Midlife-Crisis vorbeugen rechtzeitig, ja, oder einer Quarter-Life-Crisis. Kann man das irgendwie?
Also ich sage mal, Menschen, die für sich selbst Verantwortung übernehmen, das ist schon eine sehr gute Vorbeugung. Also wenn ich mein Unglück immer an den Umständen festmache, bin ich ja Opfer der Umstände. Das ist ja auch manchmal so. Auf der anderen Seite ist es so, und das habe ich früh in meinem Leben gelernt, wenn du Opfer der Umstände bist, bist du machtlos. Wenn du verantwortlich bist und wenn es nur ein kleines Teil ist, was du an Verantwortung dafür hast, dann kannst du was tun. Also Selbstverantwortung, proaktiv sein. Was steht im nächsten Monat bei mir an? Oder vielleicht auch länger gedacht in die nächste Zukunft. Ne? Die Kinder ziehen irgendwann aus. Wie fülle ich denn die Zeit dann? Oder ich gehe in Rente. Wie gehe ich denn damit um? Wie gestalte ich das? Also proaktiv nach vorne gucken und das Thema, das, was ich im Leben gelernt habe, weiterzugeben. Das sind so diese drei Sachen, wo ich sagen würde, das schützt dich sehr gut vor einer Krise, einer Midlife-Crisis.
So, wenn es dann doch zu einer Midlife-Crisis kommen sollte oder Quarter, gibt's irgendwie Erste Hilfe für zu Hause? Also bis man vielleicht irgendwo ein Coaching sich leisten kann oder einen Therapieplatz hat, kann man irgendwie zumindest erstmal ein Pflaster drauf machen?
Also da würden mir zwei verschiedene Ebenen einfallen. Das erste ist mal eine echte Bilanz zu machen. Also sich mal wirklich einen Stift und einen Zettel zu nehmen, die verschiedenen Lebensbereiche mal gedanklich durchzugehen. Ne? Job, Familie, Gesundheit, Sinnfragen, Spiritualität, wenn das wichtig ist. Ne? Und wo stehe ich stabil und wo nicht? Wo bin ich zufrieden und wo nicht? Und dann zu fragen, bei den Themen, wo ich nicht zufrieden bin, was habe ich bisher schon getan, um das Problem zu lösen? Was hat geholfen? Was hat nicht geholfen? Und was macht es mir schwer, wirklich ins Handeln zu kommen, also in die Veränderung? Das, finde ich, ist schon mal so ein ganz guter, das kann man auch bei einer Flasche Wein abends machen, das ist völlig okay. Und das andere ist einfach natürlich, sich zu informieren über das Thema und nicht nur einfach irgendwelche Bücher zu lesen oder meinetwegen auch diesen Podcast zu hören, sondern auch sich zu reflektieren. Bin ich eigentlich selber betroffen? Muss ich jetzt mal drüber nachdenken? Das wären so, sage ich mal, Erste Hilfe, wo man mit anfangen könnte.
Und Erste Hilfe für uns wäre, wenn ihr diesen Podcast nicht nur hört, sondern wenn ihr uns abonniert und uns 5 Sterne gebt.
Nur bitte macht das.
Nur
das,
5 sind
wenn
gut.
Ihr, ich sag's, wie es ist.
Wenn ihr euch unsicher seid, lieber 5.
Ja, und wenn ihr das macht, dann bewahrt ihr Steffi und mich eventuell von einer Midlife-Crisis. Ich will keinen Druck aufbauen, aber es würde helfen. Ich wünsche uns allen natürlich ein krisenfreies Leben, aber falls da doch eine kommt, dann hoffe ich, Tanja hat ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Ich finde schon, dann danke an Tanja Tummelei.
Ich möchte nicht ohne ein paar Ergänzungen von Laura Buchinger diesen Podcast beenden, wenn ich darf. Denn sie hat auch noch was Positives.
Beispielsweise ist man ja finanziell oft besser aufgestellt als im jungen Erwachsenenalter. Man ist erfahrener und routinierter im Beruf. Die kristalline Intelligenz, das ist so unser Faktenwissen sozusagen, ist am Höhepunkt, während die fluide Intelligenz, das ist so, wie schnell beispielsweise wir Informationen verarbeiten können. Diese Fähigkeiten, die haben noch nicht stark abgenommen. Also wir sind sehr leistungsfähig. Die meisten Menschen sind auch noch sehr gesund um die Zeit und solche Sachen wie Selbstwert sind beispielsweise auch höher als bei jungen Menschen. Also es deshalb auch, gibt auch sehr viel Positives.
Das ist doch schön, oder?
Das ist eine richtig geile Zeit.
Ja, und es, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Ein Vorurteil bestätigt sich dann doch noch. Da hat deine Flexpertin gerade darauf hingewiesen und du hast mir mal den Kopf gewaschen, weil ich das hier schon mal so aus der Hüfte rausgeschossen hat. Ich habe es einfach frei und freudig behauptet. Dieses Sugar-Daddy-Ding, also dass Männer in der Lebensmitte so einen gut eingefahrenen Beziehungsstatus auf einmal gar nicht mehr so geil finden und sich nochmal spontan in was Frisches verlieben. Mhm. Das, ja, hat sie ja gerade gesagt, das stimmt zum Teil und es ist grundsätzlich so, egal in welchem Beziehungsstatus man sich in der Lebensmitte befindet, man wird unzufriedener und lädt sich dann doch vielleicht nochmal Bumble oder Tinia oder Finja runter.
Was ist denn Tinia? Finja gibt es schon seit Jahren nicht mehr.
Gibt's nicht mehr.
Nein. Steffi, ich muss dich enttäuschen.
Ja, schön, dass du mich da korrigiert hast.
Genau. Wenn es soweit ist, können wir uns das ja nochmal in Ruhe angucken.
Ja. Jetzt wollen wir erst nochmal Frau Laura Buchinger mit der Wissenschaft hören zu dem Thema.
Also, weil es tatsächlich nämlich Studien gibt von Janina Bühler und KollegInnen von 2021 und die haben sich nämlich Beziehungszufriedenheit angeschaut, auch in längsschnittlichen Studien. Und da findet man diesen Verlauf. Also das ist zwar nicht 50, aber das ist um die 40 ist die Beziehungszufriedenheit nach diesen Studien am niedrigsten. Das Spannende ist, in der anderen Studie von Jobin Park und KollegInnen, also die haben sich das bei Singles angeschaut und Singles sind auch mit um die 40 am unzufriedensten mit dem Single-Dasein. Also dass das tatsächlich irgendwie eine vulnerable Phase für so die Einstellung zum Beziehungsstatus oder zur Beziehung sein kann.
Es muss mehr Ü40-Partys geben, stelle ich jedoch hier fest.
Das Thema hatte ich letztens mit einer Freundin, die Mitte 40 ist und Single, dass es echt so eine Marktlücke ist. Wobei, vielleicht ist auch keine Marktlücke, weil die Nachfrage nicht groß genug ist. Aber für Leute irgendwie in den 40ern oder sicherlich auch in den 50ern gibt es zu wenig Möglichkeiten auszugehen.
Mhm, genau.
So, also auszugehen, um vielleicht auch tanzen zu gehen, um Leute kennenzulernen und so weiter. Du kannst natürlich, jeder kann machen, was er will, um Gottes Willen, aber wenn man so ungefähr unter Gleichaltrigen, Gleichgesinnten sein will, und dann gibt es, glaube ich, dann kannst du ja essen gehen, du kannst irgendwie
dann
noch
zart
in
man
eins
kurz
in
eine, ja. Oh Gott. Liebe Zartmann.
Aber ich wollte nur sagen, es gibt dann geht man, was macht man? Man geht in eine Bar und so weiter, aber
ja,
es
langweilig.
Gibt ja wenige Clubs oder sowas, wo das Zielpublikum um die 40 ist.
Ja,
oder
macht
so.
Euch und, da mal auf die Socken, da scheint es
und
ja
ich
wirklich
eine gute Nachricht
zu geben. Ja, und Interessentin, ja.
Es gibt doch noch Finja. Ich habe es gerade kurz recherchiert. Ich will keine Werbung
ich
machen.
Ich bin froh, dann lade ich es mir wieder runter.
Es gibt ganz tolle verschiedene Online-Dating-Plattformen.
Ich habe extra drei aufgezählt und dann machst du mir die letzte hier madig, weil du es wieder besser weißt.
Tut mir leid, ich kenne mich auch nicht aus.
Was weiß denn ich? Danke, Laura Buchinger von der Humboldt-Uni.
Und das ist das Fazit.
Wenn ihr jetzt gerade Anfang 30 seid und schlecht drauf, das kann ja sein, da geht's nicht zwangsläufig weiter bergab. Das sind doch gute Nachrichten. Also dieses Märchen von der Verzichtbarkeit der Lebensmitte ist wohl auch nicht mehr als das. Also nur Märchen, ist nicht wissenschaftlich belegt. Also hinein mit euch in die Lebensmitte. Anders sieht's leider bei der Quarterlife. Ich will immer Quarterlife sagen, weil ich immer angewiesen wurde, Hurricane zu sagen. Aber man kann Quarter sagen.
Hurricane?
Hurricane Festival.
Hurricane.
Anders sieht's mit der Quarterlife-Crisis aus. Da gibt es eine Menge wegzuschaffen, anzupacken. Ungewissheiten, Eigenverantwortung, da kann man schon mal ins Grübeln kommen. Und dann wünscht man sich vielleicht zum Kinderturnen zurück. Gönnt euch das einfach. Viele Möglichkeiten sind auch viele Probleme, wenn ihr mittendrin seid und zwischen 20 und 30 gerade in diesem Tsunami an Möglichkeiten und neuen Verpflichtungen die Orientierung verliert. Ihr seid nicht allein, das geht ganz vielen so. Und ich finde, das ist auch immer ein kleiner Trost.
Top-Punkte, die ich mitgenommen habe von Tanja. Wer eine harte Zeit in der Pubertät hatte, der könnte es auch in der Lebensmitte vielleicht ein bisschen schwerer haben. Könnte. Typische Anzeichen: Orientierungslosigkeit, Verunsicherung, Streitlust oder das Gefühl, sich immer mehr zurückzuziehen. Die wichtigsten Themen, die da oft auf den Prüfstand kommen, sind des Lebens, Job und Beziehung. Dann passiert eine Midlife-Crisis auch oft durch Druck von außen, also so Rollenwahrnehmung, Erwartung, was von mir als Frau erwartet, was wird von mir als Mann erwartet. Je stärker die Erwartungshaltung ist, die man so an sich selber hat, also diese inneren Antreiber, desto anfälliger ist man für eine Krise. Also ich glaube, wenn man etwas gnädiger mit sich selbst ist, ist man da im Vorteil.
Ja, ich glaube, da fangen viele an zu saufen. Deshalb.
Ja, bei Männern ist ein typisches Anzeichen innere Leere, also nichts mehr fühlen, seine Bedürfnisse nicht mehr benennen können. Und wo wir gerade bei Männern sind, liebe Männer, sucht euch mehr Bezugspersonen auch außerhalb eurer Beziehung.
Ja.
Das ist gar nicht mal so hilfreich, wenn man immer alles mit dem Partner oder der Partnerin aushandelt. Frauen müssen andersrum darauf achten, Grenzen zu setzen, Schuldgefühle abzulegen, mehr auf sich als auf andere zu achten. Und Midlife- oder Quarterlife-Crisis trifft nicht nur Menschen, die es eh schon schwer haben. Auch vermeintlich vom Glück geküssten Menschen zeigt da so eine Krise keine Gnade. Also auch erfolgreiche Menschen, steinreiche Menschen, Leute, die keine Traumata mit sich rumtragen und so weiter, sind nicht automatisch safe. Aber wichtig, man kann immer was dagegen machen und man ist damit auf jeden Fall nicht alleine. Da seid ihr, glaube ich, immer in guter Gesellschaft in so einer Situation.
Ich habe auch noch was, ich werde hier immer so ein bisschen als boomerig und verbittert abgetan, das stimmt natürlich, aber ich sag's nochmal, mit 50 geht's für einige Männer in die zweite Runde, dann wird die Altfamilie abgestreift und eine neue gegründet. tatsächlich so ein bisschen Wahrheit ist dran. Mach das doch bitte nicht. Dann geht doch lieber zum Taiko-Trommeln oder zum Axtwerfen. Jetzt kommt noch das Gute hinten raus. Eigentlich ist man in der Lebensmitte komplett auf dem Peak der Leistungsfähigkeit. Hier geben sich Lebenserfahrung, Intelligenz und körperliche Fitness noch kurz die Hand, bevor sie in unterschiedliche Richtungen abbiegen.
Die klatschen sie noch einmal ab. Hey, schön war's.
Genieß das doch einfach.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Neid ist unser Antrieb. Hier und da ist dieser schlichte Glaubenssatz in den vergangenen Folgen ja bereits gefallen. Und es ist, wahrscheinlich ist da auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Und dennoch sind Steffi und ich natürlich tief in unserem Herzen davon überzeugt, dass Neid und Missgunst unter Frauen nicht nur schäbig ist, sondern vor allen Dingen auch dumm. Wenn wir uns gegenseitig in die Knie schießen, dann sind das auch künftig Thomas und Heikos, die alles regeln. Dann wird das nichts mit Female Empowerment, Steffi.
Ja, aber es ist ja trotzdem, es ist a thing, toxische Weiblichkeit. Also es ist nicht immer direkt so auf die 12. Ich finde es mehr so Bully sein auf klug. Es gibt ja schon in der Grundschule immer dieses Biest, das die Grundschullehrerin so um den Finger wickelt. Wenn man kleine Kinder hat, kennt ihr es vielleicht auch, dann sitzt man so auf dem Spielplatz und drückt dem Kind, dem Kleinkind so ein Quetschi in die Hand. Und dann sitzt da immer noch eine andere Mutter, die macht dann ganz große Augen. Also die guckt ungefähr so, als hätte das Kind irgendwie Tütchen Speed in der Brotbox oder so. Und dann sagt die noch sowas wie, ach ja, muss ja auch mal sein. Ich bin ja so froh, dass meine Kinder lieber Gurke essen. Das ist richtig toxisch. Funktioniert natürlich auch im Internet. Ihr kennt alle diese Influencerinnen, die haben 4 kleine Kinder, eine durchdesignte Wohnung. Sieht immer aus wie geleckt, ist gerade frisch gesaugt. Und dann machen die teure Urlaube, haben immer manikürte Nägel. Und das ist natürlich toxisch für alle Mütter, die dem lieben Gott mal danken, wenn sie mal alleine groß machen können. Und das schon irgendwie für eine Errungenschaft halten, für Wellness.
Ich finde ja auch die pure Existenz von Ozempic wurde jetzt eine Weile von gut vernetzten und gut verdienenden Damen toxisch aufgearbeitet.
Allerdings.
Und auf einmal war nichts mehr mit Body Positivity und die sich das nicht leisten konnten, standen dann einsam in der Biggest Beautiful Abteilung.
Richtig unter den Bus geworfen.
Ja. Aber, das muss ich Ihnen jetzt auch mal sagen, ich habe in letzter Zeit auch super viele schöne Erlebnisse mit Frauen geteilt. Nicht nur mit dir, vor allem mit dir. Nicht nur mit dir. Es gibt sie nämlich auch, die Schwesterlichkeit, die, und das haben wir ja gerade gelernt, uns sogar vor einer Lebenskrise bewahren kann.
Weißt du, wobei ich bei dem Thema dran denken musste?
Nein.
Wir hatten, das kannst du auch rausschneiden.
Du schneidest doch selber.
Ich kann es auch rausschneiden. Wir hatten letztlich mal irgendwann so ein Ding, da warst du in einer Situation, da brauchtest du meine Hilfe.
Ja.
Und also sagen wir mal so.
Letztes Jahr,
es war
du?
Ein Angebot.
Ja.
Und wir hatten uns beide darauf beworben und du bist eingeladen worden.
Mhm.
Und da wäre es ja möglich gewesen, dass ich neidisch gewesen wäre. Und da habe ich drauf gewartet. Bin ich aber gar nicht geworden. Das fand ich irgendwie schön. Und dann warst du in einer blöden Situation.
Mhm.
Und ich habe mir nichts mehr gewünscht, als dir dabei jetzt zu helfen, das zu schaffen.
Und das hast du auch, also das zu schaffen,
ja.
Ist zu viel gesagt.
Ja,
du hast mich aus der Situation rausgeholt.
Aber ich war von mir selber überrascht ist jetzt nicht, aber ich war so zufrieden mit mir, dass ich das gar nicht gefühlt. Es kam gar kein dieser Neid. Vielleicht bin ich jetzt antriebslos, ich habe alles erreicht. Dieser Neid kam gar nicht hoch und irgendwie, das ist doch auch was Schönes. Also es funktioniert, wenn man ein bisschen dran arbeitet.
Und ich hingegen habe mich nicht im Griff, weil ich hasse dich jedes Mal mit jeder Pore meines Körpers, wenn du T-Shirts trägst, wo man deine Arme sieht.
Soll ich da was drüber ziehen?
Magst du gerne langärmlich tragen, wenn wir uns treffen? Kann ich drum bitten? Weil es tut mir einfach weh.
Ja.
Diese Madonna-esken definierten Oberarme, es gibt mir immer.
Meinst, ist das aufreizend für dich?
Ist es auch aufreizend, aber
du bist
es
ja auch nur eine Frau.
Wahnsinn,
ne?
Ich bin auch nur eine Frau, genau. Und hier wird ja noch gebumst. So. Das ist der rote Faden. Ganz am Anfang und jetzt am Ende nehme ich es nochmal auf.
Full Circle Moment.
Ist natürlich alles nur ein Scherz.
Genau.
Aber trotzdem.
Toxische Weiblichkeit ist euch vielleicht auch schon mal begegnet und wir fragen uns natürlich, was ist da dran? Woher kommt das? Kann das wieder weggehen? Und wie kriegen wir das in den Griff? Kriegt Anne sich auch in den Griff?
Genau, wie können wir auch an uns selber arbeiten und so untoxisch wie nur irgendwie möglich sein?
Ja, wir brauchen das ja auch. Hört auf mit Kratzen, Beißen, Haare ziehen. Seid nicht so hysterisch. Bis in 2 Wochen.
Neues Wissen gewonnen, versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon.
Das Flexikon mit Anne Radatz und Steffi Barnowski.
Immer sonntags um 21 Uhr bei Enjoy.
Und überall, wo es Podcasts gibt.
Zum Beispiel in der ARD Sounds App.